sowas abgemacht, dass ich so eins nehme. Habe ich vergessen. So heißt die Predigtreihe, ja, mit der wir uns seit Anfang des Jahres beschäftigen, für die, die vielleicht heute zum ersten Mal da sind. Und heute ist etwas neu, nämlich diese Folie. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber die Emma hat nochmal eine neue Folie gestaltet. Und ich lese jetzt einen Text, also es geht weiter mit Kapitel 3, Vers 7 bis 12. Und hinterher gibt es noch einen zweiten Abschnitt, aber erst beschäftigen wir uns mit dem. Als Jesus ein anderes Mal in der Jesus zog sich mit seinen Jüngern an den See zurück. Eine große Zahl von Menschen aus dem Gebiet jenseits des Jordans und aus der Gegend von Tyros und Sidon kamen sie in Scharen zu ihm, weil sie von all dem gehört hatten, was er tat. Die Menge war so groß, dass sie ihn fast erdrückte. Deshalb befahl er seinen Jüngern, ihm ein Boot bereitzuhalten. Weil er nämlich so viele heilte, drängten sich alle, die ein Leiden hatten, an ihn heran, um ihn zu berühren. Und wenn die von bösen Geistern Besessenen ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder und riefen: Du bist der Sohn Gottes. Doch mit aller Entschiedenheit verbot ihnen Jesus, bekannt zu machen, wer er war. Diesen Text hier, diesen kurzen Abschnitt, den ich gerade gelesen habe, nennt man ein Summarium. Und das bedeutet, dass sozusagen das Bisherige, was geschehen ist, zusammengefasst wird. Also was wir die letzten Monate so gehört haben, von 1. Markus 1, Vers 1 bis hierher, ist praktisch ein Abschnitt. Und das wird jetzt irgendwie zusammengefasst, also eine Summe daraus gebildet, deswegen dieser Name. Und dieser erste Teil von Markus, manche Ausleger nennen den auch die Botschaft, geht eben mit Kapitel 3, Vers 12 zu Ende, mit diesem Zwischenfazit. Wir erinnern uns vielleicht, das Herzstück dieser Botschaft spricht davon, wer Jesus ist. Und gleich am Anfang erfahren wir, worüber Jesus in seinem öffentlichen Dienst als erstes spricht. Es ist der berühmte Paukenschlag. Die Zeit ist erfüllt, heißt es da. Und das Reich Gottes ist nahe. Und das heißt konkret, mit dem öffentlichen Auftreten von Jesus beginnt das Reich Gottes. Das griechische Perfekt, was dort steht, das macht es ganz deutlich. Das Reich, die Königsherrschaft Gottes beginnt jetzt, fängt jetzt an, ist jetzt da. Das jetzt ist das Momentum. Die Gottesherrschaft geht an den Start mit dem öffentlichen Auftreten des Messias, der schon im Alten Testament angekündigt ist, Jesus aus Nazareth, der Christus. Und das hat eine ganz große Folge, dass das so ist, dass das nicht nur nahe kommt, sondern dass es jetzt da ist. Und dann wird im Folgenden entfaltet, woran dann denn das zu erkennen ist. Jesus predigt von dieser Königsherrschaft und er heilt Menschen als Zeichen dafür, dass diese Gottesherrschaft jetzt angefangen hat. Er heilt sie von seelischen und körperlichen Krankheiten und er befreit Menschen, die dämonisch besessen sind. Und er beruft die ersten Jünger und legt sich in der Folge auch mit den einflussreichen Pharisäern an. Das alles kann man in den ersten zwei Kapiteln gut sehen. Und schon in diesen ersten Abschnitt sozusagen des Markus-Evangeliums kann man eine deutliche Steigerung erkennen. Die Autorität von Jesus nimmt zu. Nimm dir nochmal, die Bibelschriften reichen da ja oft schon aus. Die Autorität von Jesus nimmt zu, er gewinnt an Einfluss. Er zeigt sich als Retter und als Heiler. Zusammengefasst sagt es ja das aus der Mode gekommene Wort Heiland. Er, Jesus Christus, ist der Heiland für die Menschen. Er ist der Heiland der Welt. Und die Szene vor unserem Text, über die Mark das letzte Mal gesprochen hat, die findet ja in Kapernaum, in dem Dorf Kapernaum, statt. Wer schon mal in Israel war, der hat das vermutlich besichtigt. Da die Ruinen dieser Synagoge, wo diese Szene war, kann man ja heute noch besichtigen. Und die Heilung war an einem Sabbat. Und das war für die Pharisäer sehr schwierig. Ein sogenanntes No-Go, ein Unding. Und bereits hier wird das Todesurteil für Jesus vorbereitet. Und da gab es richtig Ärger, richtig Trouble wegen dieser Heilung am Sabbat. Und deswegen zieht Jesus sich zurück, wie das hier heißt. Und in manchen Übersetzungen wird gesagt, er entwich. Und das bestätigt nochmal die Szene in der Synagoge, die war ziemlich heiß. Jesus zieht sich an den See zurück, an den See Genezareth. Und die Menschen sind ihm hinterhergelaufen. Kapernaum liegt ja direkt, kann man das einigermaßen sehen oder ist das ein bisschen arg klein? Aber wir brauchen das für den Überblick nachher. Also da ist Kapernaum und da ist der See Genezareth und dieses Gebiet da oben ist Galiläa. Also die Menschen sind ihm massenweise nachgelaufen. Die meisten, die mit zum See hinaus gingen, waren aus dieser Provinz, aus Galiläa. Das ist ja dieses nördlichste Gebiet von Israel. Und bis jetzt war Jesus ja nur in diesem Gebiet unterwegs. Und bei Petrus gewohnt hat. Aber es kamen noch viele andere. Da heißt es jetzt im Text, manche kamen kamen aus Idumäa, das ist hier im Süden, die anderen aus Judäa, das ist so das Kernland. Dann wird Jerusalem nochmal extra erwähnt, obwohl das in Judäa liegt. Und dann jenseits des Jordans, das ist hier, das sogenannte Zehn-Städte-Gebiet oder Transjordanien. Und dann sind die sogar aus Sidon und Tyros aus Phönizien da an den See beziehungsweise nach Kapernaum gekommen. Das will heißen, aus fast allen Himmelsrichtungen kommen die Menschen zu Jesus, aus Norden und Süden und aus dem Osten. Und die Menschen nehmen tagelange Fußmärsche auf sich. Mit den Verkehrsmitteln war das ja damals noch nicht so toll, wie wir das heute mit der Deutschen Bundesbahn haben. Höchstens Eselskarren waren im Einsatz. Eine große Menge, heißt es im Text. Wir wissen nicht genau, wie viele das waren, aber bestimmt mindestens einige hundert Menschen, vielleicht sogar noch mehr. Und was hat die aus ihrer Heimat fortgetrieben und tagelange Strapazen bei glühender Hitze ertragen lassen? Sie haben gehört, was Jesus tut. Sie haben von den Taten von Jesus gehört. Dass Menschen gesund und frei werden, wenn dieser Rabbi sie anrührt oder anspricht. Dass viel von ihm zu erwarten ist, speziell wenn man an irgendeiner Krankheit oder Behinderung oder okkulten Bindung leidet. Das hat sich wie ein Lauffeuer verbreitet. Viele der Menschen sind vielleicht schon vorher mit in diesem Dorf Kapernaum beziehungsweise in der Synagoge gewesen. Aber bestimmt hatten nicht alle von der beschriebenen großen Menge Platz in der Synagoge. Und jetzt laufen sie hinter Jesus her zum See. Es war ein derartiger Auflauf, dass die Gefahr bestand, dass sie Jesus erdrücken, heißt es hier. Andere übersetzen, dass sie über ihn herfielen. Jede und jeder wollte so nahe wie möglich an Jesus ran, weil sie von ihm berührt und geheilt werden wollten. Das war ihre Hoffnung. Wenn ich ihn berühre, wenn ich ihn zu fassen kriege, dann werde ich gesund. Da gab es kein Halten mehr. Deswegen hat er einigen Jüngern gesagt, sie sollen ein Boot bereitstellen. Und dann ist er ein bisschen rausgefahren und hat zu den Menschen dann gepredigt, was er später dann mit dieser schwimmenden Kanzel ja noch öfter gemacht hat. Auf Jesus und seine Wunderkräfte legen die Menschen jetzt ihren Fokus. Jesus wird zum Bezugspunkt der Menschen. Die Menschen spüren, dass Gott durch ihn handelt. Die Sehnsucht, ihn zu sehen, ihn anzufassen, ihn zu spüren, war derart groß. Menschen gehen mit Jesus auf Tuchfühlung und Jesus geht mit dem Menschen in Kontakt. Er macht sich begreifbar. Der Abschnitt, könnte man sagen, sagt zusammenfassend, in Kapernaum und Umgebung war wegen Jesus wirklich der Bär los. Alle wollten zu Jesus. Jesus ist mittlerweile so populär, dass die Menschen aus allen Himmelsrichtungen zu ihm gelaufen kommen, um irgendwie mit ihm in Kontakt zu kommen und vor allem auch, um von ihm angerührt und geheilt zu werden. Und das alles ohne Flyer und ohne Internet und so, nur mit Mund-zu-Mund-Propaganda. Selbst über die Landesgrenzen hinaus hat es funktioniert. Alle dürfen kommen. Es gab mal ein Lied bei einer großen Veranstaltungsreihe Pro Christ. Einige werden sich erinnern, das haben wir auch immer wieder veranstaltet. Und dieses Lied heißt, kommt, atmet auf. Da wird in der zweiten Strophe gesungen, ihr seid eingeladen. Gott liebt alle gleich. Er trennt nicht nach Farben, nicht nach Arm und Reich. Er fragt nicht nach Rasse, Herkunft und Geschlecht. Jeder Mensch darf kommen. Gott spricht ihn gerecht. Kommt, atmet auf, ihr sollt leben. Ihr müsst nicht mehr verzweifeln, nicht länger mutlos sein. Gott hat uns seinen Sohn gegeben. Mit ihm kehrt neues Leben bei uns ein. Und das gilt auch heute. Du darfst heute kommen. Jesus freut sich, wenn du Sehnsucht nach Heilung und nach Frieden hast. Er wird dich garantiert nicht wieder wegschicken. Er möchte mit dir in Kontakt kommen und mit dir in Kontakt sein, dich berühren, dich trösten, dich gegebenenfalls heilen und befreien. Und insbesondere bietet er den Lebenskontakt zu sich an, damit jeder Mensch, du und ich, von seiner verändernden Kraft ergriffen werden und frei werden von unserer Lebensschuld. Wenn du noch kein bewusstes Ja zu Jesus gesagt hast, dann lade ich dich herzlich ein, das heute zu tun. Wenn du wie die vielen Menschen am See Genezareth damals heute Veränderung und Befreiung für dein Leben erwartest, dann komm. Jeder Mensch darf kommen. Ich möchte dir Mut machen. Trau dich. Das Reich Gottes ist mit Jesus Christus angebrochen und das wurde nie mehr wieder zurückgenommen. Das gilt auch heute. Der Unterschied ist lediglich, dass Jesus damals körperlich anwesend war und Menschen angesprochen und angerührt hat. Heute ist er nicht weniger wirksam und real. Jetzt allerdings wirkt er durch seinen Geist, den er ja am Pfingsten nach seiner Himmelfahrt als seinen Stellvertreter gesendet hat. Darum können wir Gott immer noch erleben und ihm nahe sein, wie das gerade so im Zentrum des Lobpreises auch stand. Nur deswegen ist es möglich, weil der Geist Gottes da ist und weil er uns Gott vermittelt. Und deswegen können wir immer noch Sündenvergebung und Heil und Befreiung in Jesus Christus finden, auch an diesem Sonntag. Und ja, ich möchte wirklich Mut machen, heute mit deinem Anliegen zu Jesus zu kommen. Stell dir einfach mal vor, du wärst damals dabei gewesen am See Genezareth. Was wäre, welche Not, wegen welchem Anliegen wärst du zu ihm gekommen? Was wäre deine Hoffnung gewesen? Du kannst dich auch mal selber fragen, was möchte ich heute von Jesus erwarten? Was möchte ich heute von Jesus erwarten? Nach dem Gottesdienst sind hier vorne immer in der Regel zwei Menschen, die auf dich warten, die gerne mit dir reden, über deine Fragen mit dir diskutieren, aber auch mit dir und für dich beten. Nimm das doch gerne in Anspruch. Die helfen dir, mit Jesus in Tuchfühlung zu kommen oder auch, wenn du sonst irgendein Anliegen dabei hast. Ich gehe noch mal zu diesem Text jetzt zurück. Da heißt es ja, dass die unreinen Geister Jesus erkennen. Sie wissen, wer er ist. Das wird schon einmal in Kapitel 1, Vers 24 berichtet. Da wird von einem Besessenen gesagt, dass er sagt, du bist der Heilige Gottes. Und das setzt sich jetzt fort. Auch andere okkult Belastete fallen vor ihm nieder und bekennen, du bist Gottes Sohn. Die Menschen kommen, weil sie gehört haben, dass Jesus ihnen helfen kann. Die Unterwelt, die unsichtbare Welt, kennt Jesus bereits. Die weiß schon, wer das ist. Die Geister wissen, er ist der Heilige, er ist der Sohn Gottes, er ist dieser verheißene Messias. Und was tut Jesus mit diesem Bekenntnis der Dämonen? Er untersagt ihnen, das publik zu machen, und zwar streng. Ist das zu verstehen? Warum denn? Das werden wir im weiteren Verlauf dieses Evangeliums, wird uns das noch öfter begegnen. Jesus untersagt sowohl den bösen Geistern wie hier, aber auch den Menschen, dass sie ihn öffentlich bekannt machen. Man nennt das sogenannte Messias-Geheimnis. Das ist besonders oft und auffällig im Markus-Evangelium zu finden. Vielleicht kann man auch so sagen, Jesus möchte noch nicht als Messias, als Sohn Gottes identifiziert werden. Warum unterbindet Jesus das? Das hängt mit der Messias-Vorstellung im damaligen Judentum zusammen. Die Juden haben ja zu der Zeit auf den verheißenen, im Alten Testament verheißenen Messias, den Erlöser, den Retter Israels gewartet. Allerdings haben die meisten einen politischen Messias erwartet. Israel war ja zu der Zeit von den Römern besetzt und viele dachten, der Messias wird kommen, diese Römer packen, ihnen ein paar Kopfnüsse und mehr geben und sie wirklich mal aus unserem verheißenen Land hinauswerfen. Und das war für viele eine herbe Enttäuschung, auch von den Anhängern, als ihnen klar wurde, das läuft mit Jesus hier nicht. Er richtet zwar die Herrschaft Gottes auf, aber das bedeutet nicht in erster Linie politische Befreiung. Jesus sagt später bei seiner Gerichtsverhandlung: Mein Reich ist nicht von dieser Welt. Das Reich Gottes ist ja im Übrigen kein geografischer Begriff, kein geografisches Reich. Deswegen ist es für das Verstehen auch einfacher, wenn wir vom Reich Gottes sprechen, von der Gottesherrschaft oder von der Königsherrschaft. Mal zurück zu der zu reden. Aber nochmal zurück zu der Frage, warum Jesus den Dämonen scharf untersagt hat, ihn als Sohn Gottes zu proklamieren. Also erstens wollte er nicht von den bösen Geistern öffentlich als der Messias jetzt vorgestellt werden. Na, also ich würde mich auch lieber vom Flo vorstellen lassen als von sonst irgendjemand. Und zweitens war die Zeit noch nicht reif. Die Menschen sollten durch die Taten und die Worte von Jesus verstehen, wie denn das Reich Gottes ist, was denn da drin das Licht und die Wahrheit ist und wie diese Königsherrschaft wirklich ist und wie sie funktioniert. Und ihn nicht vorschnell als den Befreier von den Römern bejubeln. Soweit zu diesem Abschnitt. Und dann geht's zum nächsten. Das lese ich auch vor, die Verse 13 bis 19. Jesus stieg auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er bestimmte 12, die er Apostel nannte. Sie sollten ständig bei ihm sein und er wollte sie aussenden, damit sie seine Botschaft verkündeten und in seiner Vollmacht die Dämonen austrieben. Die 12, die er bestimmte, waren Simon, dem er den Namen Petrus gab, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, Johannes, der Bruder des Jakobus, diese beiden nannte er Boanerges, das bedeutet Donnersöhne, Andreas, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Thomas, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, Thaddäus, Simon der Zelot und Judas Iskariot, der Jesus verriet. Der Ort dieser Berufung ist der Berg. Wir wissen nicht, welcher Berg das war, aber vermutlich eine Erhebung da in der Nähe des vom See Genezareth. Und der Berg spielt ja in der biblischen Überlieferung öfter mal eine wichtige Rolle. Einerseits ist der Berg ein Ort, an den sich die Menschen zurückziehen. Und andererseits ist der Berg einige Male in der Bibel der Ort der Gottesbegegnung. Zum Beispiel war Mose 40 Tage auf dem Berg und hatte dort eine gewaltige Gottesbegegnung. Und Gott übergab ihm dann die sogenannten 10 Worte, die wir ja komischerweise als 10 Gebote bezeichnen. Oder Elia, den Gott auf dem Berg nach seiner großen Enttäuschung wieder ermutigt und neu in den Dienst eingestellt hat und ihn neu beauftragt. Und auch Jesus geht auf den Berg, um zu beten, also um mit Gott Gemeinschaft zu haben, mit seinem himmlischen Vater. Und er nimmt auch seine engst vertrauten Jünger mit auf den Berg, die dort die sogenannte Verklärung erleben. Zu diesem Text werden wir noch kommen. Das heißt, dass Mose und Elia Jesus und den Jüngern dort erscheinen. Und das hat die Jünger so beeindruckt, dass sie am liebsten nicht mehr in das Tal des Lebens herunter wollten. Kann man irgendwie auch gut verstehen, ne? Ja, jedenfalls wählt Jesus 12 junge Männer aus einer größeren Anhängerschar von Jüngerinnen und Jüngern aus, den sogenannten Zwölferkreis. Und die Zahl 12 hat ja eine Bedeutung. Das finden wir besonders insbesondere im Zusammenhang mit den 12 Stämmen Israels, die nach den Söhnen von Jakob und seinen Frauen Lea und Rahel benannt waren. Das bedeutet, die 12 berufenen Jünger, sie werden auch Apostel genannt, werden die Repräsentanten, die 12 Repräsentanten des neuen Gottesvolkes. Die Absicht von Jesus ist, das neue Gottesvolk, das Israel der Endzeit zu gründen bzw. herzustellen. Aber Jesus ruft nicht eine Sondergruppe, wie das bei den Pharisäern und auch die Qumraner haben das so versucht. Nein, Jesus macht etwas völlig anderes mit der Wahl der 12. Das neue Israel ist keineswegs in dieser Jüngergruppe verwirklicht, als könnte man sich mit einer christlichen Gruppe, einem Hauskreis oder einer kleinen Gemeinde irgendwie begnügen. Nein, die 12 sind lediglich die Repräsentanten, die Abgesandten. Nichts als Boten sind sie, die alle rufen. Darum geht es. Also es ist ein bisschen mehr wie Hauskreis, was da dahinter steckt. Aber es ist auch deutlich, es soll das neue Volk Gottes werden. Spannend ist auch noch, dass das eigentliche Ziel dieses Meetings auf diesem Berg, der erste Grund, das Zusammensein von Jesus mit seinen Jüngern ist. Das kann man hier in diesem Text im Vers 14 nochmal sehen, wie das anfängt. Sie sollten ständig bei ihm sein. Und das, glaube ich, ist was Wichtiges. Das umschreibt wohl ziemlich deutlich, was Nachfolge ist. Nicht zuerst etwas für Jesus oder in seinem Auftrag zu tun, sondern mit ihm zusammen zu sein. Und daraus ergibt sich dann alles Weitere, die ganze Beauftragung und so weiter. Und erst dann heißt es auch hier, dass er sich beauftragt und aussendet, das Evangelium, die frohe Botschaft zu verkündigen und dass er sie mit Vollmacht ausstattet, Dämonen auszutreiben. Und interessant ist ja, an welcher Stelle das Jesus jetzt macht, dass er die 12 beruft. Ich habe vorhin gesagt, als der Bär los war, da hat er das gemacht. Jesus, also der Zuspruch zu Jesus, der Zustrom ist so stark gewachsen. Und jetzt scheint es wohl für Jesus an der Zeit, seine Kraft und seine Botschaft zu vervielfältigen, zu multiplizieren. Und darum wählt er aus der großen Zahl seiner Jüngerinnen und Jünger 12 als seine engsten Mitarbeiter aus. Und er beruft sie, er bevollmächtigt sie, mit ihm diese große Aufgabe zu teilen. Und natürlich zielen diese Berufungen auch auf die Zukunft. Damit das Werk, das Jesus angefangen hat, später nach seinem Tod weitergeführt wird. Wie ein kluger Firmenchef setzt Jesus Nachfolger ein und überträgt ihnen die Rechte oder alle Rechte und Befugnisse, die sie benötigen, um nach ihm in seinem Auftrag, in seiner Vollmacht weiterzuwirken. Ja, und welche tollen Speaker und bekannten Persönlichkeiten hat er denn da berufen? Nun, da war mit Sicherheit keiner mit einem tollen Lebenslauf, mit Ausbildungen an den renommiertesten Unis oder vielen Auslandspraktikas, was ja heute sehr zieht, dabei. Es waren durch die Bank einfache Leute. Wir würden sagen, ganz ungebildete Bewerber für diese Arbeitsstelle. Schauen wir uns mal ein paar dieser Kandidaten an. Simon wird als erster genannt. Der Beiname Petrus ist die lateinische oder Fels bedeutet. Das aramäische Kephas, was so viel wie Stein oder Fels bedeutet. Und dieser Simon wird der Sprecher der 12. Und bei der Verhaftung von Jesus erlebt er eine unglaubliche Krise, als er ihn verleugnet. Er versenkt in Scham und Selbstzweifel. Aber Jesus hält an ihm fest. Er bestätigt ihn nach der Auferstehung erneut. Für Paulus, von dem wir nicht wissen, ob er Jesus jemals begegnet ist, ist Petrus der erste Zeuge der Auferstehung. Das würde ich gerne mal vorlesen aus dem 1. Korintherbrief, ein ganz wichtiger Text hier, die Verse 3 bis 5, beziehungsweise ich lese, glaube ich, 6 auch noch dazu. Zu dieser Botschaft, die ich so an euch weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, gehören folgende entscheidenden Punkte. Christus ist in Übereinstimmung mit Raben und Dreitagen für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Und das in Übereinstimmung mit der Schrift. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern. Und im Urchristentum war dieser Petrus durch einen der ersten Bekenntnissätze, die auch im Lukas-Evangelium überliefert, der auch im Lukas-Evangelium überliefert ist, sehr präsent. Dort in Lukas heißt es in Kapitel 24, unser schöner Ostergruß: Der Herr ist auferstanden, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und dem Simon erschienen. Also da wird es auch wieder mit dem Petrus verbunden. Das ist, finde ich, mal eine Beobachtung wert. Die nächsten beiden Berufenen, die hier genannt werden, sind Jakobus und Johannes. Sie bekommen auch einen Zusatznamen, Boanerges, was mit Söhne des Donners zu übersetzen ist. Was es genau damit auf sich hat, das müsst ihr selber rausfinden. Weil da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu, da sage ich jetzt lieber nichts. Also das sind auf jeden Fall die Donnersöhne. Aber diese drei, Petrus, Jakobus und Johannes, haben deswegen noch eine Bedeutung, weil die sozusagen der innerste Freundeskreis von Jesus waren. Also erst Jesus sozusagen in der Mitte, dann die drei, dann ein Kreis mit den 12 und dann weitere Jüngerinnen und Jünger. Die anderen Namen sind irgendwie nicht weiter sortiert. Ganz zum Schluss gibt es noch mal einen Simon in dieser Liste, der zur Partei der Zeloten vermutlich gehörte. Und die Zeloten waren eine Gruppe, die die Römer mit Gewalt aus Israel rausschmeißen wollten. Also wenn man ein bisschen lustig das machen möchte, könnte man sagen, und ganz zum Schluss einen aus einer Terrorgruppe berufen. Und ganz zum Schluss kommt einer, der noch sehr bekannt ist, nämlich der Judas. Judas Iskariot. Wer hat den Namen noch nie gehört? Er ist ja wirklich richtig bekannt, der Judas. Und zwar durch diesen Verrat des Jesus. Es wird vermutet, dass er den Beinamen Iskariot auch erst danach bekommen hat, weil das könnte bedeuten Mann der Falschheit. Denk mal kurz über diesen Judas nach. Was hältst du denn von dieser Berufung des Judas, dass Jesus den berufen hat? Hat Jesus da nicht so genau hingeschaut, die Bewerbungsunterlagen nicht richtig gelesen? Oder wie kann er Judas berufen? Also jedenfalls hat er ihn berufen und er hat ihn auch zum Dienst eingesetzt, wie die 11 anderen. Er wird von ihm geliebt. Er wird vor dem Verrat dieser 12. Jesus setzt sein Vertrauen in ihn. Er ist der Kassenwart dieses 12er Kreises. Und am Ende verrät er Jesus. Arbeitet er ja im Garten Gethsemane mit den Gegnern zusammen. Und der Verrat passiert ja im Garten Gethsemane durch einen Kuss. Zeichen von Zuneigung und Freundschaft. Besonders grotesk finde ich das. Und zuletzt ist Judas über sein eigenes Verhalten so entsetzt, dass er keinen anderen Weg mehr weiß, als sich zu suizidieren. Wirklich tragisch. Auch Petrus ist interessant, ne? Der Erste und der Letzte, die hier in dieser Reihe genannt werden, haben irgendwie oder sind uns bekannt als schwere Versager. Der Erste, Petrus, konnte sich aus seiner Selbstanklage irgendwie wieder befreien und Jesus hat ihn rehabilitiert. Und vermutlich hätte er das natürlich auch Judas angeboten, wenn er tragischsten Personen der ganzen. Judas Iskariot, eine der tragischsten Personen der ganzen Bibel, wie ich finde. Und doch bleibt, Jesus hat ihn nicht aussortiert, auch nicht, als er kommen sah, was sich in ihm Diabolisches entwickelt. Nicht mal eine Abmahnung, er hat ihn einfach machen lassen. Und er hat nicht gesagt, ab jetzt gehörst du nicht mehr dazu. Und das finde ich irgendwie schon sehr erstaunlich. Wenn er die Warnung von Jesus noch hätte ernst nehmen können, wer weiß. Bei all den Fragen bleibt für mich das Erstaunlichste, das Besondere, besonders an Petrus, aber auch an Judas klar wird, obwohl auserwählt, zu einer großen Aufgabe berufen und beauftragt, die Jünger sind und bleiben Menschen. Menschen mit Schwächen und Fehlern und Jesus irritiert, ist darüber null irritiert. Sowohl Petrus als auch Judas waren von sich selber dann so enttäuscht und haben sich selber verurteilt und der eine hat wieder zurückgefunden und wird ohne Vorwurf rehabilitiert. Der andere findet nicht zum Leben zurück und bleibt in seiner Verzweiflung hängen. In all der Tragik gibt es darin für mich irgendwie doch noch so eine tröstliche Nachricht. Auch als Nachfolgerinnen und Nachfolger von Jesus, das müssen wir einfach bekennen so, bleiben wir anfällig für Sünde, für Selbstüberschätzung, für Geldgier und noch manches andere. Und doch können wir jederzeit wieder zu Jesus zurück, zu ihm umkehren. Jesus wird uns das verbeulte Krönchen richten und uns wieder annehmen. Siehe Petrus. Gott geht das Risiko, dass seine Nachfolgerinnen und Nachfolger versagen, jeden Tag neu ein. Mit mir und mit dir und mit jeder und jedem anderen. Er verwirklicht und baut sein Reich, seine Königsherrschaft, das neue 12-Stämme-Volk mit uns fehlerhaften Menschen. Andere hat er nicht. Er will es ohne uns nicht tun. Er bleibt seiner Vision treu, die sich wohl so zusammenfassen lässt. Ich mache es nur mit und durch euch. Was für ein grandioses, kaum nachvollziehbares Vertrauen von ihm zu mir und zu dir. Gott segne uns. Amen.